Ja, liebe Freunde, ich will mich kurz vorstellen, ganz kurz. Wenn ich in einer Gemeinde bin, wo ich das erste Mal bin, dann ist es gut, denke ich, dass ich kurz vorstelle. Ich bin verheiratet mit der Katharina, die ist heute da. Wir haben 3 Kinder gemeinsam. Die Kinder sind jetzt bei Opa geblieben, die sind gestern gekommen. Ich stelle mich immer vor aus einem Vers aus Amos. Amos sagt, ich war kein Prophet, noch kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt war ich und ein Maulbeerbäumerzüchter. Aber der Herr hat mich von Schafen weggenommen und hat zu mir gesagt, geh hin und predige meinem Volk. Dieser Vers passt zu mir. Ich bin weder in einer christlichen Familie aufgewachsen, noch bin ich ein Pastorenkind. Aber Gott hat mich genommen, hat gesagt, Alex, ich will mit deinem Leben was machen. Ich war 17 Jahre, da fand mich Jesus, in Heimatsheim bin ich zum Glauben gekommen. Das war in 11 Tagen, bin ich 16 Jahre Christ. Und da hat Gott mich zur Bibelschule geführt. Ich war in Bibelschule Brake, 3 Jahre. 6 Jahre waren wir in Dresden, Gemeindegründungsarbeit mit einem Team. Sind sehr froh über die segensreiche Zeit. Und jetzt sind wir seit einem Jahr bei Hoffnungsträger Ost. Ich stelle mich immer die Frage, ich habe jetzt mal ausgezählt, in meinen 16 Jahren Christ habe ich schon 1600 Predigten gehört. Mindestens 1600 Predigten. Wie komme ich auf diese Zahl? Also ein Jahr hat 52 Kalenderwochen, ich sage mal 50 Wochen. Und wenn wir Christen sind und Sonntag zur Kirche gehen, dann hören wir in der Regel mindestens eine Predigt am Sonntag. 50 Predigten im Jahr. In der Regel gibt es dann noch in vielen Gemeinden noch eine zweite Predigt oder Hauskreis, Bibelstunde. Es gibt Konferenzen, es gibt dann auch Internet. Also ich habe mal klein gerechnet, ich habe in einem Jahr mindestens 100 Predigten gehört, mindestens, also das ist wirklich. In 16 Jahren sind das 1600. Vielleicht kannst du dich mal fragen, in deinem christlichen, wie viele Predigten hast du schon gehört? Ja? Wenn du ein Jahr Christ bist, hast du schon mindestens 100, 10 Jahre 1000. Wenn du 20 Jahre Christ bist, dann hast du schon 2000 Predigten gehört. Und die große Frage ist, die ich mir immer stelle und die sehr entscheidend ist, was hat sich in meinem Leben verändert? Was verändert sich in meinem Denken, wenn ich Predigt höre? Jakobus sagt, sie hören, tun aber nicht. Ja? Und ich habe so einen großen Wunsch und mein Anliegen ist es, wenn du heute hier bist und diese Predigt hörst und Gott zu dir spricht, dass du handelst, reagierst darauf, dass du nicht nach Hause gehst, sagst, okay, ich habe wieder was gehört, das war meine 30.000. Predigt, weiß ich nicht welche, aber ändert sich nichts. Gott will mehr. Warum feiern wir Erntedankfest? Das wissen die meisten ja schon. Wir sagen ja Danke für die Ernte. Wir sagen Gott Danke, das haben die Kinder schon gesagt, wir haben Psalm gehört. Die große Frage ist für mich dann aber, ist das alles? Bei Erntedankfest. Als ich mich vorbereitet hatte, ich habe schon einige Predigten über Erntedank gehört und gepredigt, aber ist Erntedank, ist das alles nur Danke zu sagen? Ich glaube, Erntedank ist mehr als Dank. Ich möchte mit euch einen Text lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 16. Grundtext, 5. Buch Mose, Kapitel 16, da geht es um dieses Laubhüttenfest. Ja, das ist ja das Erntedankfest, oder es gab 2 bei Volk Israel und hier das Laubhüttenfest. 5. Buch Mose, Kapitel 16, ich lese ab Vers 13. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne in deiner Kelte eingesammelt hast. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn, deine Tochter und dein Knecht, deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinem Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und jeden Werk deiner Hände. Darum sollst du von den Herzen fröhlich sein. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, also Passa, an dem Fest der Wochen und Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, gegeben hat. Das ist so der Grundtext, Laubhüttenfest, Erntedankfest. Habt ihr gewusst, dass Erntedankfest auf der ganzen Welt gefeiert wird? Und sogar die Heiden feiern Erntedankfest. In allen Religionen gibt es Erntedankfest. Habt ihr das gewusst? Also ich nicht. Ich habe nochmal recherchiert, geguckt, unglaublich. Griechen, Römer und Ägypter brachten in Antike Fruchtbarkeitsgöttern ihre Opfer dar. Im Hinduismus feiern die Gläubigen Erntezeit mit dem Fest Makar. Zu diesem Fest lassen die Menschen Drachen in den Himmel aufsteigen. Die haben so eine Art Erntedank ihren Göttern zu bringen. In Islam gibt es das Fastenmonat Ramadan und das daran anschließende Ramadanfest. Das ist ähnlich unserem Erntedankfest, wo sie ihren Allah Danke sagen, ja, und im Gebeten. In China, Vietnam und Taiwan werden nach dem 8. Monat, am 15. Tag, Mondfeste mit Erntedank gefeiert. Zu diesen Festen kommen Familienmitglieder zusammen und betrachten den Mond und essen Mondkuchen. Auch sehr romantisch, ne? Mal so einen Erntedank zu feiern. Zum Mond gehen, so ein Körbchen, Picknick nehmen und dann machen wir vor dem Mond mit Familie, picknicken und danken dem Mond, wem auch immer dort danke. Weißrussland wird auch sehr viel Erntefeste gefeiert, da wo meine Frau kommt. Da wird nicht der Mond angebetet, noch irgendwelche Götzen erwähnt, sondern die kleine zweibeinige Götter auf zwei Beinen im Fernsehen gezeigt. Das ist so, wenn es gibt auch Kolchosen dort, und wenn, da gibt es einen Kolchosenleiter, Brigadier und wie auch immer die heißen, da kommt Alexander Lukaschenko, der Präsident, und in welcher Kolchose die meiste Ernte eingebracht hat, der wird geehrt, er wird belohnt, er wird im Fernsehen gezeigt, so richtig groß wird der Mensch und die Leistung erhoben. Im Westen feiern wir auch Erntedankfest. Wir sind stolz auf unsere Agrarwissenschaft, wir sind stolz auf unsere Technik, wir sind stolz auf die Landmaschinen, auf die fleißigen Menschen, auf die starke Wirtschaft. Wir sind stolz auf kluge Köpfe. Wir, auch hier gibt es Dorffeste, die feiern Erntedankfest. Doch das Traurige dabei ist ja das, dass bei der Erntedankfest geht es oft um jeden, es geht um alles, nur nicht um lebendigen Gott. Das ist das Traurige dabei. Wir feiern Feste auf der ganzen Welt, alles Mögliche wird gedankt, jedem, nur nicht diesem Jahwe, lebendigen Gott. Jeder Fest hat eine Geschichte. Und ich meine Frage, wozu hat Gott dieses Fest eingeführt? Das ist ja die große Frage. Wozu machen wir Erntedank? Wir müssen das ja nicht feiern. Neutestamentlich müssen wir nicht. Das war im Alten Testament. Und er hat gesagt, das ist mein Fest und ich will, dass ihr das feiert. Aber richtig, 7 Tage lang. Das war der fröhlichste Fest im Judentum. Wozu dieser Fest? Gott hat es eingeführt, Gott bestimmte den Ablauf und er wollte damit was erreichen. Was wollte Gott mit Erntedankfest? Wollte er das Volk amüsieren lassen? Wollte er einfach was Schönes ausdenken, damit sie mal wirklich so eine Party machen oder in so Laubhütten wohnen, so richtig romantisch, ist ja so idyllisch irgendwo mit Vater, Sohn, 7 Tage lang zelten. Es gab ja keine richtigen Zelte, da musste man so richtig was bauen, richtig fröhlich sein. Ist doch toll. Aber was steht dahinter von diesem Erntedankfest? Wisst ihr, wir haben jetzt Freitag Feiertag gehabt, oder? Wisst ihr, welcher Tag das war? Tag der Deutschen Einheit. Unsere Politiker haben das eingeführt, das hat eine Geschichte. Jeder Fest hat eine Geschichte. Wenn Putin, ein russischer Präsident Putin, Tag des Sieges feiert, veranstaltet, 9. Mai, den Pabede, Tag des Sieges, dann rollen schwere Panzer auf der Straße. Da verschmutzen diese Luft, diese Kampfjets die Luft und drehen ihre Runden am Himmel und das Volk steht da und bestaunt. Putin und sein Freund Medvedev stehen auf einer Bühne und demonstrieren ihre Macht, Überlegenheit. Dafür ist dieses Fest da. Sie denken an den Zweiten Weltkrieg, an den Sieg. Wenn Gott ein Erntedankfest eingeführt hat, was will er uns sagen? Und ich habe herausgefunden, liebe Freunde, das ist der erste Punkt, was ich sagen möchte. Gott will seine Güte demonstrieren. Seine Liebe zu Menschen, seine Barmherzigkeit und Fürsorge. Dafür ist Erntedank da. Erntedankfest ist mehr als Dank. Gott zeigt seine Güte. Eine Frage an Frauen. Wenn ihr Blumen bekommt von euren Männern, was denkt ihr? Er liebt mich. Er denkt an mich. Ja? Diese Geste, mein Mann bringt Blumen oder was anderes. Wenn Männer ein schönes Essen serviert bekommen haben, ein Lieblingsessen, da denken die Männer, meine Frau liebt mich. Sie denkt an mich. Wenn Gott ein Erntedankfest veranstaltet, wenn wir Früchte einsammeln, wenn wir unsere Lohnabrechnung anschauen, wenn wir unsere Kinder betrachten, wenn wir das Ganze sehen, den ganzen Segen, woran denken wir? Gott steht dahinter. Die Güte und Liebe Gottes zu jedem Menschen. Gott ist gut. Er liebt wirklich jeden Einzelnen. Leider ist es so, dass die Menschheit und die meisten Menschen auf der ganzen Welt blind sind und verstehen die Sprache Gottes nicht. Sie verstehen Gott nicht. Darum gibt es so wenig Christen. Und darum seid auch hier auf diese Seite des Rheins gekommen, weil es wenig Gemeinden gibt. Ihr wollt von der Güte Gottes sagen, Mensch, wir haben einen guten Gott. Er ist Liebe. Er liebt dich. Wisst ihr, und ich staune immer wieder, wie undankbar, was Waldemar schon gesagt hat, wie oft sind. Da gibt es so eine Fabel von einem deutschen Schriftsteller, Dichter Lessing, das heißt Eiche und das Schwein. Ich fand das so treffend. Ein gefräßiges Schwein mästete sich unter einer hohen Eiche mit herabfallenden Frucht. Indem es die eine Eichel zerbiss, verschluckte es bereits die andere mit ihrem Auge. Undankbares Vieh, rief endlich der Eichen herab. Du nährst dich von meinen Früchten, ohne einen einzigen dankbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten. Das Schwein hielt einen Augenblick inne und grunzte zur Antwort, meine dankbaren Blicke sollen nicht außen bleiben. Wenn ich nur wüsste, dass du deine Eicheln meinetwegen hättest fallen lassen. Ja? So ähnlich verhalten sich viele Menschen in unserer Gesellschaft. Viele ähnlich. Wenn wir nur wüssten, dass das, was ich jetzt habe, von Gott kommt. Wenn ich nur wüsste, wenn ich mir irgendwie sichtbar zeigen würde. Trotzdem hört Gott nicht auf, die Menschen zu segnen. Das ist das Besondere. Gott liebt sowohl Gerechte als auch Ungerechte. Das ist das Wunderbare an unserem allmächtigen Gott. Gott scheint, lässt die Sonne scheinen, sagt die Bibel, lässt die Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Er lässt regnen über die Gerechten und Ungerechten. Matthäus 5, 24. In Heidentum muss man diese Götter beschwichtigen, man muss sie anbeten, man muss sie irgendwie besänftigen mit Opfer, damit endlich mal Regen kommt. Unser Gott, er ist reich an Güte und sagt, ich segne dich, auch wenn du mich ablehnst. Ich segne dieses Land, ich segne dieses Gemeinde, ich segne diese Familie. Wir haben den Segen oft nicht verdient. Gott ist Liebe. Erntedank ist mehr als Dank. Und das ist mein erster Punkt gewesen. Gott zeigt durch Erntedank seine Güte. Erkennen wir das? Und ich möchte, dass du an deinem Leben nie zweifelst, dass Gott Güte ist und Barmherzigkeit. Viele Menschen zweifeln. Und wenn mal Wüstenzeit kommt, ja, hat mich denn Gott überhaupt lieb? Natürlich hat Gott jeden Menschen lieb. Er hat seinen Sohn gegeben. Das Einzige, er will uns viel mehr geben als nur Ernte, irgendwelche Bananen und Kartoffeln. Gott will uns Freiheit geben in Jesus Christus. Er gibt uns Versöhnung. Jesus Christus ist gekommen, um Freiheit zu geben von allen Menschenfurcht, von jeglicher Sünde. Gott ist viel mehr als nur, und das, was wir sehen im Erntedank, ist nur ein Bruchteil Gottes Güte. Also Erntedank heißt, Gott offenbart sich in seine Güte. Das Zweite, was ich sagen wollte, bei Erntedankfest soll jeder Mensch seine Abhängigkeit erkennen. Jeder Mensch ist abhängig von Gott. Jeder. Ich lese mal einen Psalm 65, einen Ausschnitt, Vers 10 bis 14. Du sorgst für das Land. Psalm 65, Vers 10 bis 14. Du sorgst für das Land und tränkst es. Du machst es fruchtbar und machst reich. Gottes Bach ist gut mit Wasser gefüllt. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen. Du lockerst sie mit Rieselregen. Du segnest, was dort sprost. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt. Deine Spuren triefen von Segen. Deine Steppe füllt sich mit üppigem Grün. Die Hügel sind voll Jubel. Die Weiden schmücken sich mit Herden. Die Täler füllen sich in wogendes Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang. Merken wir, alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles. Wir haben Psalm gelesen, 104, da heißt es, wenn Gott nicht sein Segen, wie heißt es, wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Wenn aber Gott nicht auftut die Hand, wo stehen wir dann? Mitten in den ganzen Segen, den die Welt genießt, heute, steht der kleine Geschöpf, der kleine Mensch, macht sich richtig groß und sagt, das ist alles meine Hände Werk. Wir können das. Wir sind so stolz. Und da gibt es die besten, und es ist in der Tat gute Sachen. Die Traktoren, die wir haben, sind weltweit bekannt. Die Samen aus Holland, die werden sogar in Moldawien verpflanzt. Da bestellen die Samen aus Holland. Die Holländer sind so stolz auf ihre Gurken, Tomaten und Blumen, was weiß ich, was da kommt. Wir sind stolz auf unsere Gentechnik, Konservierungsmethoden, Kühlschränke, die wir haben. Ja? Da steht der Mensch mittendrin und ist so, so undankbar, so eigentlich gottlos. Wann erkennt nur der Mensch seine Abhängigkeit? Nur eine kleine Veränderung an dem Klima, eine kleine Verstellung und schon stehen wir in einem Desaster. Ja. Das Klima, was uns umgibt, ist nicht in menschlicher Hand. Das ist außerhalb unserer Kontrolle. Gott, die Naturgewalten sind in Gottes Hand. Er hat den Schlüssel. Und wenn man keine Sonne schickt, dann gibt es halt keine Sonne mehr. Einige Fakten. Ich habe mich mal ein bisschen recherchiert und ich war erstaunt. Ich habe mal das Stichwort angegeben, Hungersnöte. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich war sowas von hin und weg. Ich habe Hungersnot eingegeben und Wikipedia rausgespuckt hatte mir, ich habe jetzt 4 Seiten von Hungersnöten, Katastrophen gewesen, nach Christi bis jetzt. In 2000 Jahren habe ich 80 Naturkatastrophen gelesen. Einige Fakten. Zum Beispiel, ganz früh, Kleinasien, eine Hungersnot in Antiochia. Da gab es eine, viele Menschen sind verhungert. Im britischen, in London im 13. Jahrhundert, 20.000 Menschen verhungert. In Europa, 1315 bis 17, Hungersnot, 5 Millionen Menschen verhungert. Weiter, in China, 1333 bis 37, 4 Millionen Menschen verhungert. In Europa, 1437, ich sage mal nicht, also 14. Jahrhundert, 500.000. Da gab es Hungersnot in Westeuropa im 17. Jahrhundert, in Frankreich durch extrem strengen Winter und verschärft durch eine Krankheit 1 bis 2 Millionen Menschen in Frankreich im 17. Jahrhundert. In Indien 1769 in einem Jahr 6,5 Millionen Menschen verhungert. In Europa 1816 ein Jahr ohne Sommer. In diesem einem Jahr ohne Sommer sind viele Menschen verhungert. Ich sage nur noch ein paar in China wieder. 19. Jahrhundert, 1879. 11 Millionen Menschen in China, weil es keinen Regen gab. Also klimatische Veränderungen. Oder hier, in Westeuropa 1916 bis 17 100.000 Menschen ausgelöst durch den Ersten Weltkrieg. Und noch ein paar. 1932, da kennen vielleicht ältere, in 1933, in Ukraine, Golodomor, ja, Holodomor, in Russland und ukrainische. Kennt jemand diese Hungerszeit? In einem Jahr sind fast 7 Millionen Menschen verhungert. Ich habe mit einer Frau gesprochen, ältere, die ist jetzt in Ewigkeit, die sagte, unsere Mama wollte unsere Tochter aufessen. Wir waren im Dachgeschoss. Sie sagte, die ist die dickste von uns, die hat am meisten, wir wollen die essen. Da haben die Kinder angefleht, ihre Mutter, ihre Tochter, dass sie nicht gegessen wird. Das war vor 80 Jahren in Europa, in Russland. Die größte Hungersnot der Weltgeschichte war in China, das war 59 bis 61. Das sind gerade mal 50 Jahre her. In China sind 15 bis 43 Millionen Menschen, die Hälfte von Deutschland, verhungert. Und da steht, der Grund war, schwere Überschwemmungen, Dürrenzeiten und wirtschaftliche Fehlsteuerung. Können wir vorstellen? Ich könnte weiter, könnte in Internet mal reingehen, Hungersnöte. Ich wollte einfach nur damit zeigen, wie abhängig wir Menschen sind. Da muss heute nur noch gleich Frost kommen, da muss nur noch irgendwas, kleine Verstellung kommen. Ich war in Moldawien letztes Jahr 2013 im Mai und 4 Wochen lang gab es Sonne. 2 Wochen waren wir dort mit Wiedenesser Bibelschülern und das hat Hitze gegeben, 2 Wochen lang 30 bis 40 Grad im Schatten, im Mai, wo die Leute gerade die Pflänzchen gepflanzt haben, wo alles noch so grün, klein ist. Nach unsere Bibelschüler, natürlich die Studenten, die Praktikanten, haben sich gefreut, ne? Wir haben Sonne. Aber haben gemerkt, die Leute haben eine Krise jetzt. Da bahnt sich etwas an. Und in den Gemeinden hat man angefangen, für den Regen zu fasten. Und in diesem Jahr ist wirklich vieles einfach verdorrt, ausgetrocknet. Es war also schwerer 2013 für Moldawien. Wir Menschen sind total abhängig. Und das musst du dir wissen, lieber Freund, wenn du hier sitzt. Wenn du ein Auto hast, wenn du gesund bist, wenn du Kinder hast, eine Arbeit. Wenn du heute noch gesund bist, dann ist das Gottes Segen. Das liegt nicht an uns. Das zweite war, wir sind von Gott abhängig. Erntedank ist mehr als Dank. Und das dritte ist, Erntedankfest soll den Menschen zur Anbetung führen. Und wenn wir mal die Bibel lesen, ich lese mal diesen Vers 17, 5. Mose, wieder Kapitel 16, da steht zunächst, niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Ja, niemand. Und jeder soll das bringen, was er so eingesammelt hat. Nun muss ich mir ja zugestehen, dass diese Äpfel dort und die Birnen und was da so Schönes liegt, das haben wir ja nicht geerntet, oder die wenigstens. Oder wenn du vielleicht ein Gewächshaus hast im Garten, ein paar Tomaten oder Gurken, die du da gepflanzt hast, aber das sind nie unsere Früchte. Wir haben die gekauft im Supermarkt. Er sagt hier, du sollst nicht mit leeren Händen kommen, sondern mit dem Segen, den dich der Herr gesegnet hat. Und diese Darbringung der Früchte ist ja nur symbolisch gemeint. Und meint, hier ist Opfer und hier danke Gott. Du hast es gegeben. Aber hier steht, wir haben ja keine Früchte. Ich habe keinen Garten. Ich habe auch keine Kartoffeln, was ich Gott bringen kann oder dem Priester irgendwo hin. Aber damit ja ist ja nicht nur das gemeint. Der Segen, den Gott dir gegeben hat. Dein Haus. Hat dir ein Haus Gott gegeben? Soll es für den Herrn offen sein? Hast du ein Auto? Soll dein Auto unterwegs sein für Gott? Hast du vielleicht Geld? Dann gebe es für Gottes Reich aus. Hast du vielleicht Gesundheit? Du hast noch viel Kraft. Diene, helfe, mach was, verherrliche Gott damit. Hast du praktische Fähigkeiten? Nutze sie ein. Aber das ist nur ein Teil. Wenn wir ein paar Seiten weiterblättern, Kapitel 26, da sagt Gott, wenn du dir Opfer bringst, sollst du von dem Altar sie niederlegen, diese Früchte, und deinen Gott anbeten. 26, Vers 10. Du sollst deinen Gott anbeten. Und das ist eigentlich das, was Gott will. Gott will nicht nur irgendwelche Früchte haben. Er will, dass wir fasziniert sind von unserem Gott, ihn anbeten. Was heißt anbeten? Gott anbeten heißt, ihn verehren, niederwerfen, fasziniert sein von Gottes Größe, von seiner Allmacht, von seiner Güte. Gott ist gut. Und dann heißt es in Psalm 104, Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Gott ist gut. Seine Segen ist gut. Seine Liebe ist gut. Gott will, dass wir heute, wenn wir nach Hause gehen, fasziniert sind von unserem Herrn. Er will, dass du dich freust und jedem Nachbar erzählst, weißt du was, mein Gott ist so gut. Und elend sind diese Menschen, die diese Beziehung zu Gott nicht haben. Die tun mir leid. Die sind auf sich allein gestellt in ihrem Leben. Mein Gott ist immer bei mir. Das ist das, was Gott will. Gott anbeten, fasziniert sein. Kannst du dir vorstellen, dein Leben Gott ganz zu geben? Wisst ihr, anbeten heißt nichts anderes. Anbeten heißt nichts anderes, als sagen, hier Gott, hier bin ich. Du bist so gewaltig. Mein ganzes Leben gehört dir. Ich will von dir reden. Ich bin fasziniert von dir. Ich erzähle mal kurz eine Geschichte zur Auflockerung. Das war so ein Gottesdienst bei Erntedankfest. Da wurde Kollekte eingesammelt, so wie heute. Da ging das Körbchen rum. Ich habe diese Geschichte gehört, das hat mir so gefallen. Das ging das Körbchen rum und jeder legte in das Körbchen so, was er so hatte. Einige haben Scheine reingelegt, andere Münzen. Da kam das Körbchen an einen Jungen vorbei, einen kleinen Jungen. Der Junge war peinlich, er hatte nichts in der Tasche gehabt, kein Geld. Da war er so überlegen, was soll ich tun? Da nahm er das Körbchen, stellte es auf den Boden und stellte sich drauf. Ich habe nichts, aber ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Ich habe nichts, aber was ich habe, hier bin ich. Das will ich opfern. Mich selbst. Gott. Hier ist mein Leben, hier ist meine Zeit, hier ist meine Familie. Bist du bereit? Anbetung heißt nichts anderes, als sich Gott hingeben. Bist du bereit, deine Wünsche aufzugeben, deine Ziele, deine Träume? Bist du bereit, ihm sich völlig anzuvertrauen und sagen, hier Gott, ich habe so viel gelebt und ich eigentlich mich selbst gelebt. Ja? Erntedank ist mehr als Dank. Und es führt zur Anbetung Gottes. Und ich möchte jetzt etwas ganz Wichtiges sagen, liebe Freunde. Nehmt ein bisschen noch Zeit. Die Bibel sagt, dass es in deinem Herzen nur einen Thron gibt. In meinem Herzen gibt es nur einen Thron. Im Lichte der Bibel ist das menschliche Herz, also das ist symbolisch, was hier ist, ist nie neutral. Wir sitzen alle hier. Jeder hat so sein Herz. Und du bist nie neutral. Man kann nicht sagen, ich bin dafür, ich bin für Gott, aber auch nicht ganz für. Das funktioniert nicht. Im Lichte der Bibel hat dein Herz nur einen Platz und es gehört jemand. Dein Herz gehört jemand, es dient irgendeinem Gott. Das menschliche Herz hat nur einen Thron, es hat nur einen Platz. Entweder ist ein lebendiger Gott drin oder irgendein Götze. Ein Auto hat nur einen Lenker. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, wo zwei Lenker gibt und zwei Fahrer steuern. Gott anzubeten ist nichts anderes. Jesus hat es gesagt, niemand kann, was? Zwei Herren dienen. Niemand von euch. Entweder wird er den einen lieben und den anderen hassen. Und das ist, liebe Freunde, wenn wir nur Christen das begreifen würden, wenn wir nur unser Herz und unser ganzes Leben auf Jesus hin ausrichten würden. Gott, hier bin ich. Gott braucht nicht besondere Leute, die schlau sind und dicke Köpfe und was weiß ich was haben. Was sie brauchen, sind Leute, die sagen, hier, ich will dich ganz. Er will auch nicht nur Dankeschön haben, Dankeschön am Erntedank und dann lebe ich meine Woche weiter. Er will dich ganz. Er will, dass er angebetet wird. Augustinus hat ein Zitat gesagt und das hat mir sehr gefallen. Der Mensch ist dazu geschaffen, Gott zu genießen und die Welt zu gebrauchen. Aber der Mensch hat die Ordnung verdreht. Ja, er will jetzt die Welt genießen und Gott gebrauchen. Merkt ihr? Leider merken wir in Gesprächen mit vielen Christen das, dass viele Christen Gott nur gebrauchen. Für ihre eigenen Ziele. Für ihre eigenen Wünsche. Christen sind dafür da, dass sie Gott genießen, sich freuen an Gott und alles andere gibt schon Gott. Aber wir haben das alles verdreht. Wir wollen die Welt genießen und Gott hier, ich brauche das, gib mir. Ich will dich benutzen, unbewusst. Bete Gott ganz an. Und ich komme zum Schluss. Vielleicht ist es deine 100. Predigt. Vielleicht. Vielleicht auch schon die 1000. Gott spricht heute. Gott spricht heute zu dir. Gib dein Leben ganz. Ich meine das wirklich ernst. Gott will nicht irgendwelche Christen haben. Er will ein Volk haben, das total voll von Jesus fasziniert ist und überall erzählt. Liebst du Gott? Gehörst du ihm? Gott ruft. Jesus sagt in Matthäus, komm zu mir alle, die ermüdet und ermattet seid, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden schenken. Lass dein Leben, Gott, lass ihn in dein Leben kontrollieren. Gib ihm Gottes Ganzen, das ist die Anbetung Gottes. Und geh nicht nach Hause, ohne mit Jesus versöhnt zu sein. Das ist mein Wunsch, das ist Gottes Wunsch. Wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, oder wenn du zwar ihn hast, aber irgendwie ja und nein, ja, triff heute die Entscheidung. Du brauchst nicht Hände zu heben, du brauchst nicht nach vorne zu kommen. Mir geht es darum und allein. Bete Gott an. Ernte Dank ist mehr als Dank. Es demonstriert Gottes Güte. Es zeigt die menschliche Abhängigkeit. Und das Dritte, er will angebetet werden. Gott segne euch, liebe Freunde. Und ihr redet. Und ich wünsche mir persönlich und euch auch, dass es nicht wieder die zigste, tausendste Predigt ist, die du hörst, die dann nach Hause gehst und das hat sich nichts verändert. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist. Und ich bete immer Gott, wenn ich hier vorne stehe und wenn du nicht redest, dann will ich nicht vorne stehen. Und ich glaube, dass Gott redet. Und ich glaube, dass Gott aufruft. Ich glaube, dass Gott will Menschen in die volle Hingabe führen. Gott segne euch, liebe Freunde und eure Gemeinde. Amen. Sollen wir beten, oder? Ja, wir können aufstehen und beten noch. Ich denke, dafür ist jetzt die Zeit, aber wenn jemand möchte, in kurzen Gebeten, lass uns gemeinsam die Zeit dafür nehmen.